So, wir haben heute Morgen gehört, wer sendet uns? So, dieser allmächtige Herr und der allgegenwärtige Helfer, der ist mit uns und der sendet uns. Und das gibt uns Rückhalt, es gibt uns Kraft zur Hingabe, zur Hilfe, zum Mut haben. Und in diesem Missionsbefehl steckt es drin. Und heute Nachmittag, wozu sind wir gesandt? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Oh, zu schnell. Jawohl, ich und meine Frau, also meine Frau und ich wahrscheinlich. Und meine Frau und ich. Und ich bin, dass ich jetzt heute so knapp, wie lange bin ich verheiratet? Ja, auf jeden Fall verheiratet. Und mit der besten Frau der Welt über 30 Jahre unterwegs sein darf in diesem Reich Gottes Abenteuer. 13 Jahre Ecuador, Gemeindegründung, Aufbau, 14 Jahre Bibelschule, Gründung und Aufbau, Multiplikation, dieses Reich Gottes, diese Reich Gottes Bewegung. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Und ich würde sagen, vieles, ja vielleicht fast alles, was ich heute bin und mit ihr habe, kam ins Rollen und hat seinen Lauf genommen, nicht durch eine Streicherfreizeit. Ich kann kein Instrument, aber durch einen Liebesbrief. Durch einen Liebesbrief. Wer von euch hat denn den Durchbruch erlebt in seiner Beziehung, einen alles entscheidenden Durchbruch durch einen Liebesbrief? Melde sich mal. Liebesbrief? Ihr wisst, was es ist. Das ist, schreibt man so. Ich hab dich lieb. Liebesbrief? Liebesbrief? Jawohl. So, danke, danke, danke. Ich war damals verliebt in diese wunderschöne Mitstudentin. Und weil sie aus Ungarn kam, kein Geld hatte, konnte sich die Bücher nicht leisten und saß viel in der Bibliothek. Und dann bin ich auch auf einmal viel in der Bibliothek gewesen und war vorher noch nie in der Bibliothek, wusste gar nicht, wie die von innen aussieht und bin dann auch viel in die Bibliothek und habe sie mal angesprochen, habe mit ihr geredet am Anfang über Theologie, über Gemeinde, die schlechten Dozenten, Mission, das geistige Leben und dann über was uns Freude macht, über Jesus und dann über unsere Kindheit und wir haben uns öfters getroffen und ich habe irgendwie gespürt, da wächst was. Und dachte, hey, das könnte sie sein. Ich habe dann parallel noch gebetet, wie man das so macht, ist sie es wohl? Und war dann davon überzeugt, sie ist die Richtige. Aber ich wusste nicht so genau, okay, wie steht sie denn zu mir? Und ich dachte, das wäre für sie noch ein Geheimnis. Also bis sie dann nachher mir gesagt hat, das wusste sie schon nach 2 Tagen, dass ich was von ihr will. Aber so Männer, Frauen, die ticken anders. Auf jeden Fall. Ich wusste nicht genau, ob sie weiß, dass ich was von ihr will und wusste auch nicht, wie steht sie zu mir. Also habe ich mich hingesetzt, long story short, und habe einen Liebesbrief geschrieben, mein allererster. Und in diesem Liebesbrief habe ich mich geoffenbart, meine Gedanken, meine Gefühle. Und als er dann fertig war, habe ich ihn nochmal durchgelesen und dann habe ich lange überlegt, soll ich den jetzt senden? Oder was soll ich mit dem machen? Ist es genug oder schön ausgedrückt? Was, wenn sie nicht will? Was, wenn sie das blöd findet und jetzt unsere schöne Freundschaft, die wir haben, dann im Eimer ist? Und ich habe lange gezögert, habe überlegt, habe gezweifelt und dann habe ich ihn doch eingeworfen und habe ihn gesendet. Und sie hat ihn gelesen und, ihr wisst es natürlich, sie hat sich darauf eingelassen. Nicht sofort, sie musste noch erst mit ihrer besten Freundin reden, ich weiß nicht warum, aber so Charakter und Aussehen, ich hatte halt kein Geld, das war das Problem, aber dann hat sie sich darauf eingelassen und es war der Anfang unserer gemeinsamen Liebe, unserer gemeinsamen Reise. Ein Liebesbrief. Und genau darum geht es. Was wäre passiert, wenn ich den allerschönsten, den romantischsten, den ehrlichsten Liebesbrief geschrieben hätte, aber nie den Mut gehabt hätte, ihn loszuschicken? Was wäre passiert? Dann wäre wahrscheinlich meine große Liebe wohl in meinem Herzen gewesen, aber wäre am Ende ins Leere gelaufen, weil sie nichts von meiner entschiedenen und tiefen Liebe gewusst hätte. Und genau das ist der Punkt. Wozu sind wir gesandt? Wir sind gesandt als Liebesbriefe Gottes hinein in diese Welt. Damit Menschen Gottes Liebe erkennen und erfahren, muss sie kommuniziert werden. Und Gott hat viele Wege. Er kann es durch sein Wort tun, durch Träume tun. Aber eines der wichtigsten oder einer der wichtigsten Wege, die er gewählt hat, sind seine Liebesbriefe an die Menschheit. Und das sind du und ich. Das sind du und ich. Paulus formuliert es mal recht provokant und erstaunlich direkt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, gelesen von allen Menschen. Das ist eine krasse, wir sind Gottes Liebesbriefe geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit diesem Geist, gelesen von allen Menschen. Wir sind Gottes Liebeserklärung, wie er kommuniziert, dass seine Liebe da ist. Wozu sind wir gesandt? Ich kenne mich hier nicht aus so richtig, aber bei uns im Süden ist es so, viele Menschen begegnen Jesus heute oft nicht mehr zuallererst in der Kirche. Ich weiß nicht bei euch, auch nicht in der Predigt, auch nicht beim Lesen der Bibel. Ihr erster Kontakt mit dem Evangelium hat einen Namen, meistens auch ein Gesicht, eine Stimme. Ihr erster Kontakt mit dem Evangelium, das bist du und das bin ich. Das ist seine Gemeinde, die sie erleben, die sie sehen. Bevor Menschen die Bibel lesen, lesen sie oft erst unser Leben. Bevor sie neugierig werden, Jesus zu folgen, beobachten sie oft erst neugierig unseren Alltag. Bevor Menschen heute fragen, warum oder was glaubt ihr eigentlich, fragen sie oft zuerst, warum seid ihr eigentlich so? Die Welt liest uns. Manchmal neugierig, manchmal skeptisch und manchmal völlig unbewusst. Aber unser Leben wird dadurch zur Botschaft, lange bevor Menschen unsere Worte hören. Unser Leben, was wir überbringen, also wir überbringen nicht nur irgendeine Botschaft, sondern wir sind Teil der Botschaft. Wir sind Teil der Botschaft der Liebe Gottes. Wir überbringen nicht nur die gute Nachricht von Jesus, wir sind Teil dieser guten Nachricht von Jesus Christus, weil wir sie überbringen. Menschen lesen an uns, ob Hoffnung wirklich trägt. Trägt Hoffnung. Mitten in schwierigen Tälern, wo wir uns oft auch befinden, trägt diese Hoffnung. Ob Liebe echt ist, lesen sie an uns. Ob Glaube im Alltag standhält, lesen sie an uns. Oft sind wir die erste Predigt, die jemand hört, lange bevor jemand die Bibel aufschlägt. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt für unsere Sendung. Unsere Sendung beginnt nicht mit einem Auftrag. Unsere Sendung beginnt mit einer Identität. Wir werden nicht erst Briefe Christi, wenn wir aktiv missionieren. Wir sind Briefe Christi, geschrieben von Jesus selbst, mitten hinein in die Lebensgeschichten anderer Menschen. Und aus dieser Identität folgt dann der Sendungsbefehl in Matthäus 28, sozusagen als natürliche Konsequenz. Jesus sendet dort seine Jünger in einer doppelten Dynamik in die Welt, nämlich präsent zu sein und pädagogisch zu bleiben. Präsent zu sein und pädagogisch zu bleiben. Ich will mal diese beiden Punkte ausführen. Präsent zu sein. Jesus sagt, geht hin. Wohin? In alle Welt. Geht hin in alle Welt. Also ihr sollt präsent sein, wo? Mitten in der Welt. Seid da. Und da, wo ihr seid, seid ganz. Mitten in der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft denken wir bei Sendungen sofort an etwas Zusätzliches. Ein neues Projekt, eine besondere Veranstaltung, vielleicht sogar einen Ortswechsel. Aber erstaunlicherweise beginnt Gottes Sendung für die meisten von euch nicht mit einem neuen Ort. Gottes Sendung für euch beginnt mit einem neuen Blick für den Ort, wo ihr schon seid. Kein neuer Ort, sondern einen neuen Blick für den Ort, wo wir schon sind. Unser Alltag ist kein geistlicher Zwischenraum, den wir irgendwie überstehen müssen, bis dann das eigentliche Reich Gottes beginnt. Unser Alltag ist der Ort der Sendung. Das ist oft so, wir haben den Alltag und versuchen den zu vergessen, um dann eigentliche Reich Gottes Arbeit zu machen. Und dann gehen wir in der Gemeinde und machen irgendwas und dann gehen wir nach Hause in den Alltag und denken, das wäre so ein Zwischenraum, der irgendwie Gott vergessen oder gottlos ist. Nein, unser Alltag ist der Ort der Sendung. In die Nachbarschaft hinein, in der wir wohnen. Am Arbeitsplatz, wo wir montags erscheinen. Der Sportverein, die Schule, der Supermarkt, das Café an der Ecke. Familienfeste oder Elternabend. Elternabend gibt es bei euch? Ich hasse Elternabende. Aber ich habe 4 Kinder. Und ich wollte nie zum Elternabend. Ich habe gesagt, Schatz, ich mache vieles. Alles mache ich nicht, aber vieles mache ich. Aber zum Elternabend, da gehe ich nicht. Das hat so einen femininen Touch. Und Elternabend, das ist sowas für Mütter. Da gehen Männer nicht hin. So, also zumindest, wenn du auf der Landwirtschaft aufgewachsen bist, so, dann gehst du da nicht hin. Aber wir hatten 4 Kinder und 3 davon waren in der gleichen Schule. Und diese blöde Schule hat es so gemacht, dass dann parallel der Elternabend war. Und du konntest gar nicht mit einer Person überall sein, außer du, aber das kann nur der Heilige Geist. Aber meine Frau ist nicht der Heilige Geist, also hat sie gesagt, du musst mit. Und ich habe gesagt, nein, doch, nein, doch. Meine Frau gewinnt immer. Das hat was mit Mittagessen und Küssen zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Und sie hat gewonnen. Und dann bin ich da zum Elternabend, innerlich so ein Elternabend, so ein Mist. Und dann war ich dort und es war so, wie ich mir vorgestellt habe. Es war ein Mist. Auf jeden Fall, ich habe dazugehört. Ich habe überall freundlich Ja gesagt. Und neben mir saß tatsächlich noch ein anderes Opfer, also noch ein Papa. Ich kannte ihn nicht. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen, aber unsere Kids waren zusammen in der Schule. So, das war so das Erste. Und dann war so der Abend vorbei und der blieb sitzen und ich blieb auch so ein bisschen sitzen und dann wusste man nicht so, dann habe ich einfach angefangen mit dem zu quatschen. Und habe gesagt, oh, diese Lehrer, das ist ja wie früher, die sind ja schrecklich und so. Ja, sagt er, das ist ja schrecklich, diese Lehrer und so. Und dann kam er ins Gespräch und dann haben wir auf einmal geredet über unsere Kids, die befreundet sind miteinander. Und dann haben wir geredet und dann haben wir auf einmal über Freundschaft geredet und über Werte geredet und auf einmal waren wir mitten im Glauben. Mittendrin, so nach einer halben Stunde. Und ich habe gedacht, oh, das ist der Hammer. Und bin nach Hause gefahren, richtig happy, dass ich mit dem connected habe, dass ich ihn gekannt habe. Nächstes Mal habe ich meinen Sohn zu dem nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu dem Hallo gesagt, hey und so. Und haben uns unterhalten, wieder eine halbe Stunde, richtig genial. Und von da an bin ich zu jedem Elternabend gegangen. Weil ich gemerkt habe, hey Ede, du bist so doof. Du willst den Alltag immer loswerden, aber genau dort sind die Leute, die Jesus gar nicht kennen. Geh doch da rein, mach das mit. Meine Frau war auch happy. Aber was ich sagen will, ist, Jesus, der sendet uns, präsent zu sein. Präsent zu sein, wahrnehmen, dass Gott uns bereits gesandt hat. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Nicht woanders hin ganz oft, sondern hier, wo wir sind. Viele Christen, die ich erlebe, die fragen sich, oh, wo kann ich Menschen erreichen? Und ich sage manchmal, hey, frag doch mal, wo sind schon Menschen in deiner Umgebung, die noch keine Ahnung haben von diesem Jesus und versuch die zu erreichen. Viele Menschen werden nicht einfach so einen Gottesdienst besuchen, aber sie sitzen neben dir im Büro, sie sitzen mit dir in der Straßenbahn, sie lachen mit dir in der Mittagspause, sie teilen Sorgen über Kinder, Gesundheit und Zukunft oder Sinnfragen. Präsenz heißt zunächst, ein echter Mensch unter Menschen zu werden, da wo ich bin. Und ich finde, Jesus selber hat so gelebt. Es war kein distanzierter theologischer Lehrer, der nur offizielle Termine hatte, so Bürozeiten und offizielle Vorlesungen. Nein, der war bei Hochzeiten, der war bei Essen, der war auf der Straße, der war in den Häusern, mitten im normalen Leben. Menschen mussten keine hohen Hürden überwinden, um ihm zu begegnen. Er war immer schon bereits da. Als Christen präsent sein heißt deshalb, wir verstecken unseren Glauben nicht, aber wir drängen ihn nicht jedem auf. Wir leben sichtbar, aber nicht künstlich. Wir interessieren uns ehrlich für Menschen. Wir fragen, wir hören zu, bevor wir irgendwelche Antworten geben. Präsenz beginnt mit Nähe. Vielleicht heißt es ganz praktisch, wenn du dein Kind zur Kita bringst, morgens nicht gleich wieder nach Hause huschen, sondern mal kurz stehen bleiben. Auch mal alleine warten. Vielleicht kommt da jemand auf dich zu und sagt Hallo. Kurz stehen bleiben, zuhören, die Namen deiner Nachbarn zu kennen. Im Kollegenkreis nicht nur funktional unterwegs zu sein, sondern auch menschlich. Mal zum Geburtstag gratulieren, ein Kärtchen oder was auch immer man sich unter Männern schenkt. Also Menschen lernen das Evangelium oft nicht durch Programme kennen, sondern durch Beziehungen. Und hier liegt eine wichtige Entdeckung meines Erachtens nach, was Jesus im Missionsbefehl gesehen hat. Wir müssen nicht erst mal außergewöhnlich werden, um missionarisch zu leben. Unser Alltag ist es. Gott benutzt den ganz normalen Alltag. Unsere Routinen sind keine Hindernisse für Gottes Wirken. Sie sind sein bevorzugtes Werkzeug. Präsent zu sein bedeutet auch, den Ort mal aufzusuchen, wo Leben stattfindet. Räume und Plätze, an denen Fragen vielleicht noch offen sind, an denen Zweifel erlaubt sind, an denen Menschen unterwegs sind, ohne zu wissen, wohin. Und die sind manchmal ganz schön eingeschränkt, diese Menschen. Weil sie orientierungslos sind, aber genau da müssen wir hin. Meine Frau und ich, wir sind vor 14 Jahren von Ecuador zurückgekommen und waren so die Missionare und dann sind wir in ein kleines Dorf gezogen, 2.500 Leute. Da kennt irgendwie jeder jeden in so einem schwäbischen Dorf, hat Vor- und Nachteile. Und du kommst in diese Dorfgemeinschaft nicht rein, wenn du nicht in den Verein gehst. Also in der Gemeinde kommst du immer an, aber in die Dorfgemeinschaft kommst du nur rein, wenn du in den Verein gehst. Das Einzige, was ich kann, ist, also kann es auch nicht so richtig, aber das Einzige, was mir Spaß macht, ist Fußball spielen. Also habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, ich gehe zum Fußballspielen, ich melde mich bei der AH an. Meine Frau guckt mich an, so wie ihr, und sagt, was ist AH? Dann sage ich, alte Herren. Meine Frau hat sich das sofort aufgeschrieben. So, Frauen sind historische Leute. Und du bist bei den alten Herren, das war ein großer Pluspunkt für sie. Und dann habe ich mich bei den alten Herren angemeldet zum Fußballspielen. Und die wussten, wer ich bin. So, ich war schon in der Presse, weil ich irgendwie Vorträge gehalten habe. Dann wussten die, wer ich bin. Dann saß ich mit auf der Bank, schön umgezogen mit meinen Schuhen. Und dann guckt mich der eine an und sagt, oh, jetzt wollen wir mal wissen, wie die Liebenzeller faulen. Okay, ich wusste sofort, ich bin Brief Christi und ich werde gelesen von allen Menschen. So, und es ist nicht einfach, wenn du ein emotionaler, ambitionierter Fußballer bist, der drauf geht und dann noch Christ zu sein. Und dann bin ich mit denen nachher ins Sportheim gegangen, weil in der AHA der einzige Grund, warum man Fußball spielt, ist danach ins Sportheim zu gehen und Bier zu trinken und die Frau mal zu Hause zu lassen. Und es ist wirklich haaresträubend, was man sich da anhören muss. Man weiß nie genau, soll man mitlachen oder nicht mitlachen. Also man ist in Räumen, wo Fragen offen sind, wo Zweifel da sind, wo Leute keine Orientierung haben und das lauthals auch noch sagen. Aber sich dahin bewegen, sich nicht zurückzuziehen, sondern sich, um das mal theologisch zu sagen, hinein zu inkarnieren. Nicht auf Distanz zu gehen, sondern Teilhaber zu werden am Reich Gottes. Wir sind laut Petrusbrief, und so lese ich den, hier in dieser Welt nur auf der Durchreise. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir wissen, diese Welt ist nur vorübergehend. Aber Gott gleichzeitig sendet uns hinein in diese Welt. Und es ist interessant, dass, obwohl wir nur auf der Durchreise sind, uns trotzdem verwurzeln sollen in der Welt, wo wir sind. Manche verwechseln das und sagen, oh, ich bin nur auf der Durchreise, also habe ich mit dieser Welt wenig zu tun. Im Alten Testament gibt es mal eine schöne Stelle, als Israel 70 Jahre lang auf der Durchreise war in Babylonien. Könnt ihr euch noch erinnern? Und das war nur vorübergehend. Gott sagt, hey, nur vorübergehend. Vorübergehend heißt 70 Jahre. Und ihr seid dort im Exil. Ihr werdet wieder zurückkommen und das Zurück wird schöner sein, wie dort, wo ihr jetzt seid. Aber trotzdem, während der 70 Jahre, sollt ihr nicht immer auf gepackten Koffern leben, als ob das nur vorübergehend wäre, sondern ihr sollt Teil werden dieser Welt. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Israel nach Babel habe wegführen lassen. Was sollt ihr tun? Hey, packt euren Koffer und wartet, bis ich die Trompete blase. Zurück ins schönste Land der Welt. Nee, er sagt, baut Häuser und wohnt darin. Häuslesbauer? Jawohl, wir Schwaben, ich weiß nicht. Aber wir, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet und suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zu dem Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, soll es euch auch wohl ergehen. Wir sind hineingesandt, obwohl wir nur auf der Durchreise sind. Wenn wir so präsent leben, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann geschieht etwas Entscheidendes. Dann wächst Vertrauen. Menschen beobachten über Zeit. Sie sehen, wie wir reagieren, wenn es schwierig wird. Sie erleben unsere Freude, unsere Hoffnung, unseren Umgang mit Scheitern. Und irgendwann entsteht so die leise Neugier. Warum lebt dieser Mensch so? Also Sendung beginnt oft nicht mit Antworten. Sie beginnt mit Treue im Kleinen. Ein Leben, das verfügbar ist. Ein Christsein, das nicht nur Sonntag sichtbar wird, sondern auch Montag glaubwürdig bleibt. Also so im privaten Umfeld. Mein Nachbar und ich, wir sind beides Christen und wir haben beides diese Anliegen, unsere Nachbarschaft zu erreichen. Da gibt es so 6, 8 Nachbarn um uns herum und keiner von denen ist in der Weise Christ, wie wir es so denken, dass es richtig wäre. Und bei uns sind alle irgendwie Christen, aber nicht wie wir denken, dass es richtig wäre. Ist das ein falscher Ausdruck? Also ihr dürft es mitnehmen und überlegen. Auf jeden Fall. Wir haben gesagt, wir würden die gerne erreichen mit Jesus und mein Nachbar hatte eine tolle Idee. Er sagt, hey, Ede, deine Frau kann doch super Sachen kochen und backen. Ja, sage ich, hammermäßig. Die soll doch so ein paar Leckereien machen. Meine Frau macht auch ein paar Sachen. Und dann machen wir eine Weinprobe. Wir machen eine Weinprobe. Und schwäbische Weinprobe heißt, wir laden alle ein und jeder bringt seinen Lieblingswein mit. Also da spart man einen Haufen Geld, will ich euch nur beraten. Und dann, also jeder bringt seinen Lieblingswein mit und dann tauschen wir aus und dann essen wir was und dann trinken wir was. Und es war der Hammer. Es war super vorbereitet. Wir waren so 15 Leute oder 16 Leute und ich saß meinem Nachbarn zum ersten Mal so gegenüber. Wir haben uns bisher immer gesehen, hi Nachbar, hi Nachbar. Und dann saß ich ihm gegenüber und daneben am Kopf des Tisches saß seine Frau und er saß mir gegenüber. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu reden über alles Mögliche, seine neue Heizung und warum und wie und das Leben an sich und Kinder. Und dann haben wir 2 Stunden an diesem Abend miteinander geredet, fast ununterbrochen. Und es war ein Hammergespräch, wir haben über Gott und die Welt und alle möglichen Dinge geredet und es war sehr schön. Er hatte manche Fragen, ich habe ihm viele Fragen gestellt und es war ein toller Abend, so richtig zum Connecten. Und dann, das war der Abend vorbei, am nächsten Morgen laufe ich bei denen am Garten vorbei und da war die Frau im Garten und sagt, hey Nachbar, komm mal her. Und ich sage, okay, dann bin ich zu ihr hingelaufen, sagt, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Wisst ihr, was das heißt, Hühnchen rupfen? Jawohl. Sorry, ich bin ein bisschen unsicher. Aber die Sau durchs Dorf, das wusstet ihr. Also ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Und ich sage, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich ihren Mann zum Alkohol verführt? Oder? Und dann sagt sie mir, oh, das hat es noch nie gegeben. Mein Mann hat gestern Abend mit dir 2 Stunden ununterbrochen geredet. So viel kriege ja nicht mal ich. Und dann hat sie laut losgelacht und ich habe auch versucht, laut loszulachen, erleichtert, dass sie mich nicht umbringt. Und seither haben wir eine ganz andere Nachbarschaft. Wir können reden, ich kann sie einladen, wir können Gespräche führen, die relativ schnell sehr tief sind. Warum? Weil es heißt, präsent zu sein, präsent zu werden, geht hin in alle Welt, war gar nicht so viel. Privat präsent zu werden, öffentlich präsent zu werden. Kurz vor Weihnachten war ich mit meinen Studenten auf dem Straßeneinsatz Karlsruhe und da sind die Leute unterwegs und da wuselt's und wir versuchen da singen wir Lieder und die machen so Tanzeinlagen, um die Leute zu erreichen und dann mit Traktaten und wir haben so tolle Arno Backhaus-Aktionen. Kennt ihr die? Das sind richtig coole Sachen und mein Lieblingsschild ist, das nehme ich jedes Mal, passiv-aggressiv evangelisieren. Da steht drauf, was sie suchen, kann man hier nicht kaufen. Und dann stehe ich vor dem C&A oder irgendeiner Einkaufskette am Eingang und mit dem Schild, was Sie suchen, kann man hier nicht kaufen. Und jetzt stand ich vor Weihnachten wieder da vor diesem Einkaufsladen, was Sie suchen, kann man hier nicht kaufen, wie so ein Trottel rum und lache den Leuten zu. Die lesen das, manche laufen rein, manche schütteln den Kopf und dann bleibt eine Frau stehen. Und sie sagt, ja, was ist denn das, was ich suche und was ich nicht kaufen kann? Ja, sage ich, das ist wahres Lebensglück, das ist wahre Lebensfreude, das ist Zufriedenheit. Haben Sie das? Ja, sagt sie, nicht so ganz, aber wo finde ich das? Ja, sage ich, das findet man nur im lebendigen Gott, innen durch Jesus Christus. Süddeutschland, kann man schon mal raushauen. So, dann sage ich ja. Und dann sagt sie, oh, da würde sie gerne noch mehr davon wissen. Wie funktioniert das? Wie kriege ich das? Ja, sage ich ihr, das ist so. Und dann erkläre ich ihr in 5 Minuten das Evangelium, wie man mit Gott versöhnt sein kann. Und dann guckt sie mich mit ganz großen Augen an und sagt, okay, das würde sie gerne haben. Oh, dachte ich, bin Deutschlands weltbester Evangelist. Hammer. Hey, so krass. Also habe ich nur in mir gedacht, habe ich noch niemand gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich aber gedacht, okay, kann nicht sein. Ich habe es ihr nochmal erklärt, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass jemand so schnell das kapiert. Habe es ihr nochmal erklärt und habe sie gefragt, ja, wollen Sie das wirklich haben? Ja, sagt sie, das will ich haben. Okay, dann bete ich Ihnen was vor, Sie beten nach, ich bete vor, Sie beten nach. Dann habe ich gebetet, sie hat nachgebetet und dann hat sie Jesus angenommen. Vor diesem Kaufhaus. Ich habe sie umarmt, habe gratuliert, habe ihr die Adresse gegeben von der Gemeinde in Karlsruhe und dann war ich aber doch neugierig. Dann habe ich gefragt, sorry, dass ich so neugierig bin, habe gesagt, hey, was von dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, hat Sie so angesprochen, dass Sie wirklich Jesus in Ihrem Leben annehmen wollten? Da guckt sie mich ganz groß an, überrascht und sagt, gar nichts. Sag ich, wie? Ja, das ist ganz anders. Nämlich vor 2 Wochen, da hat mich ein alter Freund angerufen und ich war ganz überrascht, dass der wieder mit mir connected. Wir erzählen so am Telefon, wie es uns gerade geht. Und dann ganz zum Schluss, als das Gespräch schon so zu Ende kommt, sagt er noch, oh, und ich muss dir was sagen, ich habe zu Gott gefunden. Und dann hat das Gespräch wieder einen Verlauf aufgenommen und er hat mir erklärt, wie er zu Gott gefunden hat, in und durch Jesus Christus. und hat gesagt, hey, überleg dir, ob du das auch willst. Und sie hat sich das überlegt, hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und zwei Wochen später stehe ich in Karlsruhe präsent, da, und der Moment Gottes ist gekommen und ich habe das Privileg, sie zu Jesus zu führen. Ist das nicht Hammer? Dazu muss man was sein? Präsent. Geht hin in alle Welt, privat und öffentlich mit dabei zu sein. Wenn ich mit meinen jungen Studenten unterwegs bin zum Evangelisieren, das ist das Größte, wenn dort Menschen zum Glauben finden. Und wenn man nicht 25 Minuten nur hat. Also, ich muss noch ein zweites nämlich sagen, weil präsent ist das eine, geht hin in alle Welt. Wir sollen präsent werden und wir sollen pädagogisch bleiben. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber Jesus sagt nicht nur, geht hin in alle Welt, sondern wenn die dann zu Christen werden, dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Der Teil vom Sendungsbefehl Jesu gehört auch zu uns dazu. Also wir sollen uns nicht zurückziehen. Jesus lebte mit Menschen, erklärte, korrigierte, ermutigte und formte deren Schritt im Alltag. Unsere Sendung besteht deshalb nicht nur darin, religiöse Momente zu produzieren, sondern darin, dass durch unser Leben Menschen lernen, wie Nachfolge praktisch aussieht. Also wir sollen mithelfen, Menschen hineinzuführen, die Grundwahrheiten des Glaubens zu verstehen. Wer ist Gott? Wie redet er? Wie hat er alles gemacht? Wie er uns liebt? Wie er uns nachgeht? Wie er die Welt rettet? Wie er am Kreuz stirbt? Wie er alles umgestaltet? Wie er die Welt regiert? Aber auch die täglichen Dinge. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um, mit meinen Gefühlen, mit meinem Geld? Sexualität, Sorgen machen, Single sein, Ehe, Erziehung, ein einfacher Lebensstil. Also den Menschen dabei zu helfen, Schritt für Schritt, das zu lernen, was es heißt, Christ zu sein. Wisst ihr, auf mich kam neulich ein Mann zu, der hat mir gesagt, oh, viele aus der Gemeinde haben mich angesprochen, haben mich eingeladen zu Aktionen und speziellen Gottesdiensten, versucht mich zu überzeugen in Gesprächen, dass das Evangelium so wichtig ist. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Und ich dachte, was? Was ist denn das für eine Gemeinde, wo man dich in Ruhe lässt, wenn du dich für Jesus entschieden hast? Da fängst du doch erst richtig an. So, wir lassen oft die Leute in Ruhe, wenn sie sich für Jesus entschieden haben. Ah, Gott, dann ein bisschen taufen noch und dann aber ist okay. So, jetzt liegt es an dir. Und Jesus sagt, nee, wenn die Leute zum Glauben gekommen sind, dann müssen wir dranbleiben an den Menschen, damit sie reif werden im Glauben, mündig werden im Glauben, damit sie wachsen können im Glauben. Mündigkeit im Glaubensleben ist weder ungebremster Selbstläufer noch unumstößlicher Status. Im Hebräerbrief Kapitel 5 und Kapitel 6, da heißt es mal, hey, ihr seid der Zeit nach, eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein. Ihr seid schon so lange im Glauben, ihr müsstet schon andere unterrichten im Glauben. Aber ihr seid wieder geworden wie Leute, die Anfangsgründe hören müssen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Also geistliche Reife, Mündigkeit ist weder ungebremster Selbstläufer noch ein unumstößlicher Status. Ich kenne viele Leute, und so habe ich es mal ausgedrückt, die im Glauben geistlich alt werden, ohne geistlich mündig zu werden. Man kann in der Gemeinde, man kann im Glauben geistlich alt werden, ohne geistlich reif zu werden. Du kannst 40 Jahre dabei zu sein und dich in Konfliktfällen immer noch verhalten wie ein kleines Kind. So, und das ist wichtig. Wir müssen den Leuten helfen, mündig zu werden. Unmündig zu sein ist nicht das Problem. Unmündig zu bleiben schon. Dass wir alle als Babys geboren sind, ist kein Problem, oder? Wenn du so bleibst, dann hast du ein Problem. Und Jesus sagt, hey, wir müssen Leute auf diesem Weg mitnehmen, mündig zu werden. Ich selber bin zum Glauben gekommen mit 20 Jahren, habe kein christliches Elternhaus im EC und ich war Feuer und Flamme von Anfang an. Ich wollte die Bibel lesen, ich wollte wachsen und bin jeden Sonntag in die Gemeinschaftsstunde, 14 Uhr. Das war so mit einer Orgel, da musste man noch mit dem Fuß da die Luft reinblasen. Ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Harmonium, genau. Ihr merkt, ich habe da keinen Zugang dazu gefunden, bis heute nicht. Und ich war vorher Heavy Metaler, ich hatte lange Haare und so. Und dann war so dieses Harmonium-Musik. So. 200 Lieder, 4 Melodien und alles hat irgendwie gepasst. So, das war so... Oh, ich bin gleich fertig. Und da bin ich zum Glauben gekommen, da hinein. Und ich habe das wie ein Schwamm aufgesogen. Ich war in meiner ersten Gottesdienst, da war Römer 9. Der Pastor war von Römer 9 und Erwählung und Israel. Oh, ich hatte ganz viele Fragen. Bin danach zum Pastor, habe Fragen gestellt. Und dann eine Woche später bin ich wiedergekommen und dann war Amos 3. Irgendwie Gericht oder sonst irgendwas. War toller Text, interessant. Ich hatte viele Fragen, bin danach zum Pastor, habe ganz viele Fragen gestellt. Dann bin ich die Woche später wiedergekommen, war 1. Mose 2. War eine tolle Predigt, hammermäßig. Ich habe ganz viele Fragen gehabt, bin nachher zum Pastor, habe gefragt und habe gemerkt, oh, richtig Hammer. Für mich war geistiges Wachstum wie Malen nach Zahlen. So mit diesen Kreuzen, nur ohne Zahlen. Also es war so ein Chaos. Ich wusste nicht, wohin was gehört. Und dann bin ich auf die Bibelschule gekommen. So nach 2 Jahren Christsein kam dann nach Liebenzell und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung. Wie gehören die Bücher der Bibel zusammen, die Geschichte, babylonische Gefangenschaft, was, babylonische, was? Ich hatte keine Ahnung von den Dingen. Und ich hatte das Glück, ein paar Leute an meiner Seite zu haben, die mir geholfen haben, da reinzukommen. Wisst ihr, wenn erwachsene Menschen zum Glauben kommen bei uns, die vorher wenig mit dem Christentum zu tun hatten, dann brauchen die pädagogische Programme, um geistlich reif werden zu können. Deshalb sagt Jesus, bleib pädagogisch, bleib dran. Es darf in unseren Gemeinden nicht nur um die Frage gehen, wie Erwachsene zum Glauben finden, sondern es muss auch um die Frage gehen, wie Glaubende erwachsen werden. Was sind die Anfangsgründe? Was sind Aufbaukompetenzen, die sie erlernen sollen? Im Grunde, und das ist wichtig, im Grunde brauchen wir also nicht nur Kurse zum Anfang mit dem Glauben, sondern wir brauchen auch Kurse zum Wachstum im Glauben. Und die Aufgabe der Ortsgemeinde ist theologische Ausbildung. Und wenn es eine einzelne Gemeinde nicht schafft, dann sollen sie sich zusammentun. Und wir denken oft an theologische Ausbildung, 4 bis 6 Jahre akademisches Vollzeitstudium mit Bachelorabschluss. Und ich bin da voll drin in diesem System und es ist gut. Aber es ist wichtig in unserem kulturellen Setting, dass wir uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass theologische Ausbildung letztendlich der Lehrauftrag in die Gemeinde gehört. Dass sich Bezirke zusammenschließen, um das zu machen, um das zu tun. In gesunden Gemeinden gibt es einen gesunden Ehrgeiz der Gemeindeleitung und der einzelnen Christen, eine Art Koalition für Erwachsenwerden im Glauben zu bilden, sagt Michael Herbst. Und ich finde das schön. Ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis. Er sagt, die Kirche existiert nur aus einem einzigen Grund, nämlich Menschen zu Jesus Christus zu locken, und er meint nicht locken mit irgendwas, sondern zu locken und sie zu Ebenbildern Christi zu machen. Also präsent zu sein, dass sie zum Glauben kommen und dann in der Nachfolge anzuleiten. Wenn sie das nicht tut, und jetzt wird es ernst, dann sind alle Kathedralen, Geistlichen, die Mission, Predigten und sogar die Bibel selbst nichts anderes als Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, das hat mich getroffen. Und nicht nur mich getroffen, sondern es hat auch noch einen anderen getroffen. Nämlich, es hat Whitfield getroffen, der Evangelist. Ihr kennt die vielleicht, Wesley und Whitfield. Und die waren gute Freunde, obwohl sie theologisch in anderen Lagern unterwegs waren. Und beides waren Evangelisten mit großen 10.000 Menschen, die deren Leben berührt hat. Und Tausende sind durch sie zum Glauben gekommen. Die Erweckungsbewegung unter Whitfield ging nicht weit über sein Leben hinaus, während die Erweckungsbewegung unter Wesley in der methodistischen Kirche gelandet ist. Und Whitfield hat am Ende seines Lebens das eingesehen, dass seine Erweckungsbewegung nicht wirklich was bewirkt hat. Und er schreibt am Ende seines Lebens diesen Satz: Mein Bruder Wesley handelte weise. Die Seelen, die durch seinen Dienst erweckt worden sind, hat er in Klassen oder von mir aus gerne missionarische Kleingruppenbewegungen gesammelt und so die Frucht seiner Arbeit bewahrt. Das habe ich vernachlässigt und meine Leute sind wie ein Seil aus Sand. Einfach verloren gegangen, Zeitverschwendung gewesen. Wenn wir Teil einer lebendigen und wachsenden Bewegung sein wollen, und das wollen wir, wenn wir Gottes rettende Kraft und überschwängliche Freude erleben wollen, und das wollen wir, dann müssen wir teilhaben an seiner Sendung, präsent zu sein und pädagogisch zu bleiben. Amen.